wahre Geschichten und mysteriöse Fälle, bei denen die Grenze zwischen Heilung und Horror verschwimmt.
Wir sprechen über wahre Verbrechen im Gesundheitswesen.
Hallo, ich bin Linda.
Und mein Name ist Clara.
Willkommen bei Pflegefachmord.
Hallo, willkommen. Es ist wieder soweit, wir gehen in die nächste Runde. Heute ist es sogar mal eine, ja, ich möchte ja schon fast sagen Special-Folge, aber nicht für euch, liebe Zuhörenden, sondern für uns beide. Denn wir sehen uns heute mal nicht nur über Videochat, sondern wir sitzen uns tatsächlich mal gegenüber. Ich bin nämlich heute mal dem schönen Wetter gefolgt und bin plötzlich in Weimar bei Linda gelandet.
Wow, so ein Zufall.
Aufregend.
Ja.
Ich bin sogar Zug gefahren, aufregende Zugfahrt, sage ich dazu. Aber Deutschland-Ticket macht's möglich.
Ja, schön, dass du den Weg hierher gefunden hast.
Ja, sehr gern.
Und der Sonne gefolgt bist. Weil manche haben es tatsächlich nicht rausgehört, aber wir sitzen uns in der Regel nur per Videotelefonie gegenüber.
Ja. Ja, ist heute echt besonders, aber ich freue mich auch sehr, mal so face-to-face eine Folge aufzunehmen und vor allem mal die Reaktion von Linda so richtig live und in Farbe mal sehen kann, wie sie ihren Fall erzählt. Noch ein paar Infos nochmal zur Wiederholung, möchte ich auch schon fast sagen. Wie bereits in der vergangenen Folge zu Beginn erwähnt, werden wir die verwendeten Bilder und auch Informationen als Links auf unserem Instagram-Kanal Pflegefachmord posten und zur Verfügung stellen. Diese Links könnt ihr sozusagen ab jetzt in unserer Story sehen. Und falls ihr das aber später als diesem 22.03. anhört, dann könnt ihr die Links immer im Highlight der Folge 3 nachschauen.
Und dann würde ich sagen, fangen wir eigentlich direkt auch an. Wie in unseren ersten meinen Folgen steigen wir natürlich mit ein paar Fakten ein zu einem Jahr. Und dieses Mal geht es um 1981.
Cool.
Also nochmal 10 Jahre früher als bei Fall 1.
Ja. War da von 92 der erste Fall?
91.
Auch 91.
Ja.
Falsch gedacht.
Ja, und jetzt 81.
Okay.
Also. In Deutschland gehen tausende Menschen auf die Straße. Sie demonstrieren für Frieden und Abrüstung. In Bonn kommen 300.000 Menschen zusammen bei einer Demonstration gegen den NATO-Doppelbeschluss. Das war bis dahin die größte Demonstration in der Bundesrepublik. Auch in Polen gibt es Proteste der Bevölkerung und die Regierung reagiert darauf dann mit der Verhängung des Kriegsrechts. Außerdem gab es einen Beschluss des damaligen US-Präsidenten Ronald Reagan und damit startete die Produktion der Neutronenwaffe. In Deutschland stößt er damit auf Ablehnung, weil diese Waffe oder Bombe soll Leben vernichten, wobei die gesamte Infrastruktur der betroffenen Region aber unzerstört bleibt. Nicht so cool. Am 13. August, zum 20. Jahrestag des Mauerbaus zwischen Ost- und Westdeutschland, kritisiert der damalige DDR-Staatschef Erich Honecker diese Entscheidung auch sehr. Ich habe auch noch ein paar True Crime oder besser gesagt Crime-Fakten rausgesucht. Vielleicht kennen einige die Geschichte auch schon. Am 6.3.81 erschießt Marianne Bachmeier den Angeklagten Klaus Grabowski im Gerichtssaal. Er hatte ihre 7-jährige Tochter ermordet und Marianne wird daraufhin wegen Totschlags und unerlaubten Waffenbesitzes zu einer Freiheitsstrafe von 6 Jahren verurteilt. Und noch ein weiterer Fakt. Nach einem Grundsatzurteil des Bundesgerichtshofs am 9. Juli muss bei Mord in Zukunft keine lebenslange Haftstrafe mehr ausgesprochen werden. Ja, so habe ich auch geguckt.
What?
Ja.
Bei Mord muss keine lebenslange Haftstrafe mehr ausgesprochen werden.
Naja, damit es natürlich auch noch ein paar positive Dinge gibt. Es war nicht alles schlecht in 1981, wobei, wenn man sich die Fakten durchliest, gab es auch viele Attentate und so weiter. Also da war schon auch viel los.
Wenn man nur daran denkt, dass eine Frau im Gerichtssaal einen Mann erschießen kann, dann kann man ja auch schlussfolgern, dass da die Sicherheitsvorkehrungen auch noch nicht so streng waren.
Genau.
Dadurch hat sich bestimmt auch einiges geändert.
Ja, jetzt gibt es ja in Gerichtssälen, glaube ich, auch oft diese Scanner, sag ich mal, wenn man da durchläuft, dass es dann piepst, wenn man was Metallisches dabei hat.
Sowieso, wenn man ins Gericht geht, das war früher. Genau, da sind wir als Schulklasse, sind wir auch in den Gerichtssaal gegangen. Wir mussten auch vorher alle unsere Sachen abgeben.
Verrückt, oder? Und das war damals wahrscheinlich noch nicht so. Zu den positiveren Dingen, wenn man das dann positiv sehen will. Man kann das auch ein bisschen kritisch beäugen. Zum Beispiel wird in Bonn am 23.05.81 das erste Frauenmuseum der Welt eröffnet.
Was für Frauen? Wurden Frauen ausgestellt? Oder was?
Wahrscheinlich. Wie so ein Zoo.
Nee.
Aber ja, fand ich auch ein bisschen weird. Und bezüglich Frauen, am 23.11. gründet Niedersachsen als erstes Bundesland ein Institut für Frauenforschung. Hier sollte die Stellung der Frau in Familie, Beruf und Öffentlichkeit erforscht werden.
Ja, sehr nett. Vielen Dank. Okay, kein Kommentar.
Ja, ich fand's auch. Also ich habe mich gefragt, wer da wohl so gearbeitet hat. Frauen.
Wahrscheinlich eher Männer,
ja,
die geforscht haben, wie Frauen so agieren.
Hm.
Nett. Aber ganz kurz nochmal zu dem Frauenmuseum. Hast du da irgendwas, was dort gemacht wird?
Das gibt es tatsächlich auch noch. Zum Beispiel mit mehreren Ausstellungen. Aktuell geht es um Frauenbewegungen in verschiedenen Jahrgängen, unter anderem auch den Paragraph 218. Oder auch Kunst von Inhaftierten und die Geschichte der Frauenkriminalität.
Ist doch interessanter, als ich mir es gerade vorgestellt hatte.
Wenn man erstmal Frauenmuseum hört, denkt man sich so, okay, was wird da gezeigt? Was erzählen die da? Naja, in der ersten Folge hatte ich ja auch einen kleinen Musikfakt erwähnt und den habe ich natürlich auch mal wieder rausgesucht.
War das You're My Wonder, war das das?
Das war in der ersten Folge, genau. Oasis, genau. Diesmal, das fand ich aber auch krass, dass das schon so lange her ist, und zwar ging der Sender MTV auf Sendung.
Hey, hey, hey.
Ja, krass, oder?
So lange gibt's den schon?
So lange gibt's den schon.
Na gut.
Und die Metalband Metallica wurde gegründet.
Sind die schon?
Die sind schon alt, ja. Krass, oder? Es ist auch das Jahr, in dem Prinz Charles und Lady Diana heiraten. Wir wissen ja leider, dass daraus alles andere als eine Traumehe wurde und wie die Geschichte der beiden ausging. Auch im heutigen Fall wird es um eine Liebesgeschichte gehen, aber wie die ausgeht, das hören wir dann noch. Was natürlich auf keinen Fall fehlen darf bei Pflegefachmord.
Der Vogel des Jahres.
Zum Abschluss der historischen Einordnung gibt es natürlich noch den Vogel des Jahres und das war 1981 der Schwarzspecht. Versuchst du dir jetzt den Schwarzspecht vorzustellen?
Ja, aber einfach nur schwarz ist oder ob er einfach nur was genau da...
Ja, also er ist schwarz und ein Specht.
Gut, also es ist ein schwarzer Specht.
Genau. Ich habe auch mal geguckt, wir dürfen nicht so viel weiter zurückgehen, weil den Vogel des Jahres gibt es noch nicht so viel länger.
Oha.
Also irgendwie so 70er.
Also ist Pflegefachmord begrenzt.
Ja, Vielleicht können wir dann ein anderes Tier raussuchen. Vielleicht gab es ja andere Tiere des Jahres vorher schon.
Ja, das machen wir.
Aber genau. Dann würde ich sagen, steigen wir mal ein in den Fall.
Ja, Linda, beginn. Ich bin gespannt.
Allerdings nicht im Jahr 1981, sondern etwas früher. Wir müssen also ein paar Jahrzehnte zurückspringen. Bridget und Patrick leben in Dublin in Irland und haben 22 Kinder gezeugt.
Krass, aber alle gemeinsam.
Gemeinsam, ja. Also nicht quer.
Ja, kann ja sein, dass die geheiratet haben und sie bringt schon welche in die Ehe mit oder er oder so.
Ich glaube, das gab es damals noch nicht so.
Nee, du hast ja auch gesagt, die haben die gezeugt.
Ja.
Ja, 22, da musst du wirklich... Boah.
Aber es ist leider auch eine Zeit, in der eben nicht alle Kinder überleben.
Ja.
Also von den 22 Kindern haben 13 überlebt. Und das 12. Kind wurde am 5. Juni 1932 geboren. Währenddessen bekam es allerdings zu wenig Sauerstoff und einige können sich jetzt sicher denken, was das bedeutet. In den folgenden Jahren hat Bridget lange und viel für ihr Kind gekämpft, vor allem gegen Ärztinnen, die es als mental defective bezeichneten, das bedeutet so viel wie geisteskrank, und es in eine entsprechende Einrichtung stecken wollten. Eine der Schwestern sagte später einmal, dass ihre Mutter immer wusste, dass da etwas war. Sie sah das Leuchten in den Augen und sie brachte diesen Funken zum Vorschein. Die Erkrankung, die das Kind den Rest seines Lebens begleiten wird, nennt sich Zerebralparese. Clara. Ich hatte dich ja darum gebeten, da ein bisschen was vorzubereiten für diese Folge. Möchtest du uns mal bitte erklären, was das ist und was das für die betroffenen Personen bedeutet?
Sehr gern mache ich das. Diese Bezeichnung setzt sich aus dem Fachtermini zerebral für im Gehirn und Parese für Lähmung zusammen. Und ja, sie fasst frühkindliche Gehirnstörungen zusammen, die entweder angeboren sind oder sich nach der Geburt entwickeln. Eine Zerebralparese geht also auf eine Gehirnschädigung zurück, die entweder in der pränatalen Phase, also während der Geburt, oder in den ersten 2 bis 4 Lebensjahren entstehen. Es gibt verschiedene Ursachen für eine Schädigung, diese sind aber abhängig von den eben genannten Zeitpunkten. Pränatale Ursachen, also Ursachen während der Schwangerschaft, dazu gehören genetische Einflüsse, also zum Beispiel Genmutationen oder Chromosomanomalien oder exogene Faktoren. Hierunter versteht man beispielsweise virale oder bakterielle Infektionen, die Strahlenbelastung oder ein ungesunder Lebensstil wie etwa Alkohol oder Drogenmissbrauch der werdenden Mutter. In der Spätschwangerschaft kann es auch vorkommen, dass die Gehirnschädigung durch Thrombosen oder auch durch Embolien verursacht wird. Perinatale Ursachen, Ursachen während der Geburt sind damit gemeint, kann der Sauerstoffmangel sein. Wie Linda auch gerade gesagt hat, ist das der Fall gewesen bei dem Kind in dem Fall. Hier kommt es zu einer Zerstörung von Nervenzellen, welche dann die Zerebralparese bedingt. Postnatale Ursachen sind Ursachen nach der Geburt und das können Gehirnhautentzündungen sein oder vorübergehender Sauerstoffmangel infolge eines Unfalls. Eine Zerebralparese ist sozusagen dann eine bleibende Störung, welche langfristige negative Auswirkungen auf die Sensomotorik und den Bewegungsapparat der betroffenen Person hat. Die Symptome können sich unterschiedlich stark manifestieren, denn sie hängen von dem Ausmaß und der Lokalisation der Schädigung des zentralen Nervensystems ab. Oft kommt es zu einer verlangsamten Motorik. Außerdem kann es auch zu Störungen des Muskeltonus kommen. Damit ist der Spannungszustand des Muskels gemeint und wenn dieser sozusagen erhöht ist, kann man auch von einer Spastik sprechen. Das bedeutet, dass es zu einer dauerhaften Anspannung des Muskels kommt und eine verbundene Gliedersteifigkeit damit einhergeht. Weitere Symptome sind zum einen die fehlerhafte Koordination von Bewegungsabläufen und zum anderen auch noch unkoordinierte Bewegungen. Eine möglichst frühe Diagnose spielt in der erfolgreichen Therapie eine wirklich wichtige Rolle, damit die körperliche Entwicklung bereits in der frühen Lebensphase positiv beeinflusst werden kann. Und hier spielt vor allem auch eine multidisziplinäre Zusammenarbeit eine übergeordnete Rolle. Es müssen demzufolge die Physiotherapie, die Logopädie und die Ergotherapie Hand in Hand arbeiten. Außerdem gibt es auch Medikamente, zum Beispiel Baclofen, welches als Muskelrelaxant gilt und zur Behandlung der Spastiken verordnet werden kann.
Vielen Dank, dass du das vorbereitet hast und uns doch mal aufgeklärt und auf einen gemeinsamen Stand gebracht hast. Das Kind, um das es in dieser Geschichte geht, heißt Christopher. Durch seine Zerebralparese kann er nur sein linkes Bein und seinen linken Fuß gezielt bewegen. Aufgrund seiner Erkrankungen erhält Christopher zunächst keine schulische Ausbildung. Deshalb gibt ihm seine Mutter Unterricht zu Hause. So lernt er, mit anderen zu kommunizieren und auch zu schreiben. Im Alter von 5 Jahren nimmt er sich ein Stück Kreide von seiner Schwester und beginnt, mit seinem linken Fuß zu schreiben. In seiner Kindheit ist Christopher oft mit seinen Geschwistern in einem Go-Kart unterwegs. Weißt du, was das ist?
Ist das so ein kleines Auto?
Ja, so im Prinzip. Und das Go-Kart hatte den Namen Henry.
Süß.
Allerdings nutzten sie ihn auch oft dafür aus, um beispielsweise Sachen zu verstecken wie Diebesgut vor der Polizei.
Also in das Go-Kart haben sie dann Diebesgut versteckt und sind damit weggefahren?
Genau, quasi sie haben in der Kleidung oder hinter Christopher irgendwie Diebesgut versteckt, der in dem Go-Kart saß.
Ah, okay.
Weil er ja nicht laufen kann.
Mhm.
Genau, vielleicht ist es an der Stelle auch schon ein paar Zuhörenden aufgefallen, um wen es in diesem Fall gehen wird. Denn Christopher ist vor allem unter dem Namen Christy Brown bekannt. Und warum man ihn kennen könnte, das erfahrt ihr gleich. Als Bridget, Christys Mutter, das 13. Kind zur Welt brachte, lernte sie Catriona McGuire kennen, die als Sozialarbeiterin im Krankenhaus arbeitete. Bridget erzählte ihr viel von ihrem Sohn Christy, bis ihre Neugierde so groß war, dass sie schließlich die Familie besuchte, um den Sohn, der mit seinem Fuß Bilder malte, kennenzulernen. Christy soll sich angeblich auch in sie verliebt haben und es gibt einige Briefe, die die Freundschaft belegen zwischen den beiden. Sie unternahmen zum Beispiel auch Christys ersten großen Ausflug nach Lourdes zusammen, als er 16 Jahre alt war.
Und sie?
Wie alt sie war? Das weiß ich nicht.
Aber schon älter, wenn das...
Ja, ja. Genau, sie haben sich ja kennengelernt, als er noch Kind war und dann als Jugendlicher. Ich habe dir auch mal ein Bild mitgebracht. Mhm. Auf dem ersten Bild siehst du Christy, wie er ein Bild malt mit seinem linken Fuß, als Kind noch.
Okay, ja, wirklich ein schönes altes Foto.
Ja, also viel mehr bunte Foto wirst du nicht sehen. Genau, und das quasi von dem Ausflug... Das ist Bridget, die Mutter, das ist Catriona und das ist eine Schwester von ihm.
Okay.
Ja.
Und wie alt ist er da auf dem Foto?
Jung war. Also wie 16 sieht er nicht aus, würde ich sagen.
Nee.
Und Christy hat angeblich mal zu ihr gesagt:
Was denkst du, werde ich später mal werden? Maler oder Schriftsteller?
Denn auch die Literatur hat es ihm sehr angetan und 2 Jahre später beginnt er dann, sein erstes eigenes Buch zu schreiben. Ihm wird das Schreiben mit dem linken Fuß irgendwann zu anstrengend und so müssen seine Geschwister das übernehmen. Seine Schwester Anne erwähnte einmal, dass er sie manchmal mit seinem linken Fuß trat, wenn sie ein Wort falsch buchstabierte. Nach 400 Seiten bat er seinen Arzt Dr. Bob Collis, der selbst als Autor unterwegs war, um Hilfe und der sagte ihm tatsächlich Unterstützung zu. Er empfahl ihm allerdings auch noch vorher ein paar modernere Werke zu lesen als nur Charles Dickens. So, nun hatte Christy also 2 Freundschaften geschlossen, Catriona McGuire und Dr. Bob Collis. Die beiden waren wirklich gut mit ihm befreundet, dass sie Hilfe organisierten. Und zwar durch die Kirche. Und dadurch hat Christy dann mehr Bildung erhalten, als das, was eben seine Mutter ihm mitgeben konnte. Er begann dann außerdem eine Sprachtherapie, damit er mit mehr Menschen außerhalb seiner Familie besser kommunizieren konnte. Und auch Physiotherapie wird Teil seines Therapieplans, also das, was du auch ein bisschen erwähnt hast vorhin. Mit 22 Jahren beendet er dann seine Autobiografie.
Schreibt man nicht eine Autobiografie, wenn man älter ist?
Oder sein Leben war so interessant, dass das früher schon
angefangen hat.
Die Autobiografie hat den Titel »Mein linker Fuß«. Und wird 1954 veröffentlicht. Er schreibt in dem Buch über sein Leben und über seine Gefühle. Das Schreiben und Malen hilft ihm dabei, aufgestaute Gefühle zu verarbeiten, zu denen nicht selten Einsamkeit und Gefangensein zählen. Außerdem berichtet er davon, Momente der Transzendenz erlebt zu haben, also Erfahrungen jenseits des Bewusstseins. Später sagt er über das Buch:
Ein Buch, wie die Leute es von einem Krüppel eben erwarten.
Und ich habe hier nochmal ein Bild für dich. Das sind ja jetzt ein paar Jahre vergangen, wie er dann aussah in seinen 20ern hier unten.
Ist es seine Familie mit auf dem Foto?
Genau. Also Brüder und da hinten das sind die Eltern.
Ja, typisches Bild aus der Zeit.
Aus den 50ern.
Ja.
Ein paar Jahre später bricht Christy dann allerdings die Physiotherapie ab, weil er sich mehr auf das Schreiben konzentrieren möchte. Das ist leider auch nicht das Einzige, denn er fängt auch immer mehr an, Alkohol zu trinken. Er wurde zu der Zeit auch einer der ersten Künstler in der Arnulf Stickmans Disabled Artists Association, die ihn dafür bezahlte, Gemälde anzufertigen. Dafür bekam er dann auch tatsächlich ein monatliches Gehalt ausgezahlt. Aber eigentlich wollte er viel lieber schreiben und er fühlte sich dann von dem Malen eher abgelenkt oder es hat ihn davon abgehalten. Ja, trotzdem schaffte er es auch in seinen Bildern, die Schwierigkeiten und Kämpfe, die er im Alltag austragen musste, sein Gefühl der Isolation zu transportieren. Es gibt aber allerdings auch noch eine weitere Leidenschaft in Christys Leben. Kannst du dir vorstellen, was das sein könnte?
Mord.
Ganz so schlimm ist es nicht.
Eine Leidenschaft. Geht das so in Richtung, also wenn du sagst, jemanden zu töten, ist jetzt nicht seine Leidenschaft, aber so in die Richtung?
Wenn du ein bisschen an die Einführung denkst.
Von einem historischen Hintergrund? Auf Demos gehen?
Nee. Eine Leidenschaft ist demonstrieren.
Ja, imagine
einfach.
Wenn du
an die positiven Sachen denkst.
Frauen,
ja.
Frauen sind seine Leidenschaft. Ja. Ah, interesting.
Frauen fand er auch richtig interessant.
Frauen fand er gut.
Also was
ist ihm nicht zu verübeln.
In seinen 20ern jetzt quasi immer mehr wurde, war Alkohol und Frauen.
Okay.
Christy wird beispielsweise auch eine Affäre mit einer verheirateten Frau aus den USA nachgesagt. Das ist aber jetzt nicht bewiesen, sag ich mal. Sie und ihr Ehemann besuchten ihn auch öfter mal. Aber durch die weite Entfernung und den Fakt, dass sie verheiratet war, vielleicht auch, war die Beziehung eher zum Scheitern verurteilt.
Ich frage mich eher, wie er sie da kennengelernt hat.
Also durch den Roman hat er sehr viele Zuschriften, vor allem auch von Frauen bekommen, okay, die ihn einfach interessant fanden. Und ja,
okay,
quasi so.
Und mit der Sozialarbeiterin ist nichts geworden?
Nee, war vielleicht auch der Altersunterschied.
Das ist die Frage.
Ja. Der Ehemann wusste dann von dieser möglichen Affäre, beziehungsweise hat es rausgefunden. Und dann hat er scheinbar vorgeschlagen, dass sie sich doch seine Frau teilen könnten. Ja. Und später war er dann angeblich aber so erzürnt, dass er damit drohte, sie zu verlassen und die Kinder mitzunehmen. Und manche erzählen sogar, er sei aus dieser Wut heraus impotent geworden.
Ja, logische Schlussfolgerung.
Weiß ich auch nicht, ob man das jetzt so glauben kann. Naja, generell wird häufig über ein wildes Sexleben von Christy tatsächlich gesprochen. In seinen Büchern schreibt er auch des Öfteren von Fantasien, Träumen oder von einem halbwachen Zustand, in dem er anmutende Figuren beschreibt, die lyrische Obszönitäten von sich geben. Eigentlich müsste man es mal lesen. Aber er schätzte auch sehr die Frauen in seiner Familie. Vor allem seine Mutter, die hat ihn ja sehr viel unterstützt und gefördert. Und auch seine Schwester Anne, denen er beiden Bücher widmete, die er später noch schreibt. Christy war auch sehr niedergeschlagen, als seine Mutter 1968 starb. Er stürzte sich dann in seine Arbeit und ins Schreiben und ab diesem Zeitpunkt übernahm Anne, die Schwester, es dann immer wieder nach ihm zu sehen und sich um sein Befinden zu sorgen.
Haben die miteinander gewohnt oder im gleichen Dorf, Stadt?
Also die haben relativ lange zusammen in einem Haus gewohnt.
Okay.
Ja. Auf dem nächsten Bild siehst du dann gleich ein Foto von den beiden. Das wurde bei einem Interview 1972 aufgenommen. Also das ist Christy dann einige Jahre später mit seiner Schwester Anne.
Okay. Schönes Schwarz-Weiß-Foto.
Ja.
Ich finde, sie sehen auch beide glücklich
aus. Also ich glaube, da war auch eine tiefe Verbindung zwischen den beiden, ja, so wie sie lächeln.
Ja.
Sie wirken ja auch beide eigentlich relativ entspannt, sag ich mal.
Mhm. Ja, auch so eine lockere,
ja,
Atmosphäre.
Ja, genau. Er erzählt dann in dem Interview auch von seiner Kindheit, von seiner Mutter, auch von seinem Vater, der auch viel Alkohol trank und dadurch oft gewalttätig war. Seine Schwester Anne wurde auch immer wieder missbraucht, um den Vater zu beruhigen, wenn er quasi durch den Alkohol wütend wurde. Er spricht auch von seinen eigenen Verlangen nach Alkohol und dass es für ihn eine Art Flucht sei aus seinem Leben. An einer Stelle fragt Interviewende dann, aber ist es nicht schön, dass sie ihre Behinderung überwunden haben und ein Schriftsteller wurden? Seine Antwort darauf war,
ja. Aber die Menschen sehen nur diesen Teil der Situation. Ich möchte, dass sie alles aus der richtigen Perspektive sehen. Was ich mir vor allem wünsche, ist, als kreatives Wesen anerkannt zu werden.
Verstehe ich die Aussage von ihm.
Also ich meine auch, ich sag mal, nur weil er jetzt schreiben kann, was andere vielleicht nicht können, hat er die Behinderung nicht überwunden.
Ja, und ein Mensch mit Behinderung ist ein Mensch.
Ja.
Also,
ja. Also ich sag mal, der ganze Hype sozusagen, der um ihn entsteht, liegt ja überwiegend an der Behinderung und was er eben trotzdem in Anführungszeichen macht.
Ja.
Oder machen kann.
Ja.
Ja.
Aber trotzdem sollte ja das Augenmerk nicht auf der Behinderung liegen, sondern an seiner kreativen Art und Weise.
Ja, auf jeden Fall. Und an dieser Stelle hören wir uns auch ein Gedicht an, das Christy über seine Mutter geschrieben hat.
My Mother by Christy Brown. You were a song inside my skin, a sudden sunburst of defiant laughter spilling over the night gloom of my half-awakenings, a firefly of far-splendid light dancing in the dim catacombs of my brain. Only in your dying, lady, could I offer you a poem.
Also ich glaube, er hat seine Mama ganz, ganz sehr und innig geliebt.
Mhm. Genau, und für alle, die jetzt Englisch vielleicht nicht so gut sprechen oder es nicht so gut verstanden haben, ihr könnt euch auf Instagram das Gedicht nochmal durchlesen und da auch eine Übersetzung nachlesen. Ja, wir waren ja jetzt im Jahr 1972, da ist Christy gerade so Anfang 40. Und in dem Jahr lernt er dann eine neue Frau kennen. Sie heißt Mary. Aufgrund ihres Berufs soll sie Christy als den, der er ist, akzeptieren und auch besser verstehen können. Wir haben hier allerdings wieder ein ähnliches Problem wie auch im ersten Fall, denn es ist nicht so ganz bekannt, was sie beruflich gemacht hat. Die einen schreiben, sie war eine beruflich Pflegende und andere sagen, sie war bei einem Zahnarzt angestellt, als etwas wie in Deutschland die zahnmedizinische Fachangestellte. Klar, ja, es sind jetzt einerseits nur Halbwahrheiten, die dabei verbreitet werden. Andererseits sind die Begriffe vermutlich auch nicht immer klar. In Folge 1 hatten wir schon mal über die Veränderung der Berufsbezeichnung in der Pflege gesprochen. In Deutschland hat sich zum Beispiel auch der Begriff der MFA verändert, die bis 2006 als ArzthelferInnen bezeichnet wurden oder noch älter als Sprechstundenhilfe.
Kurz, Alter.
Ich muss aber auch sagen, dass meine Familie das teilweise auch noch benutzt.
Sprechstundenassistenz kenne ich tatsächlich ja noch. Ja.
Also ich glaube, meine Großeltern sagen das auch noch. Sprechstundenhilfe.
Ja, ich habe tatsächlich auch mal eine Stellenausschreibung gesehen, die das so betitelt hat.
Also wir wissen quasi aus eigener Erfahrung, dass die Begriffe sich trotzdem noch halten. Und so der Mischung, dass MFA, ZFA und so weiter manchmal dann auch noch als Pflegepersonal bezeichnet oder verwechselt werden, könnte daran liegen, dass auch hier der Begriff der Schwester sehr verbreitet ist. Der Knackpunkt hierbei ist, dass sich ja im Prinzip jede Person unabhängig von der Ausbildung als Schwester bezeichnen kann. Es ist keine geschützte Berufsbezeichnung und dann arbeitet halt Schwester Inge in einer Praxis, stellt sich auch so vor, ist aber eigentlich MFA, also medizinische Fachangestellte. Und da kann man halt schon mal durcheinander kommen.
Ja, ist schwierig.
Ja. Aber man kann sich auch mal damit ein bisschen auseinandersetzen vielleicht und gucken, wie man mit Menschen spricht und ob man wertschätzend mit ihnen umgeht. Und ich würde sagen, Sprechstundenhilfe ist vielleicht nicht die wertschätzende Berufsbezeichnung. Ja.
Ja, und vor allem, wenn man selber den Beruf ausübt, müsste man ja wissen, welchen Beruf man ausübt. Mhm.
Also ich fand das auch krass, als ich hier nach Thüringen gezogen bin, dass sich eben viele Menschen hier auch als Schwester bezeichnen, obwohl sie jetzt prinzipiell, wenn man sagen würde, nur Pflegepersonal wären Schwestern, durch den Begriff der Krankenschwester, dann wäre ja eine MFA keine. Und ich habe das zum Beispiel auch bei den TierärztInnen erlebt, dass sich dort die Person als Schwester vorstellen oder von den ÄrztInnen so bezeichnet werden.
Ja, irgendwie ist Schwester häufig, habe ich das Gefühl, gleichzusetzen mit der Assistentin des Arztes. Mhm. Egal, was für ein Arzt in dem Falle das ist.
Ja.
Und das ist ein Problem.
Ja. Ich meine, dadurch, dass es ja auch Arzthelferin hieß, das war ja quasi diese Helfende.
Ja, und ArzthelferInnen konnten auch Krankenschwestern sein.
Das gibt es ja auch immer noch, sage ich mal, dass MFAs quasi ersetzt werden durch
Krankenschwestern
in Anführungszeichen oder Gesundheits- und KrankenpflegerInnen oder dann zukünftig Pflegefachpersonen, ja. Ja, aber dadurch, also es gibt quasi einerseits, dass es nicht ganz bekannt war. Vielen ist es vielleicht auch einfach egal, wie sie das jetzt verpacken. Und dass es eben verschiedene Bezeichnungen und verschiedene Berufe gibt, die dann da durcheinander kommen können.
Ja.
Naja, weiter geht's mit dem Fall. Und ich habe jetzt natürlich auch wieder ein Bild für dich. Und da siehst du die beiden zusammen bei einer von Christys Lieblingsbeschäftigungen, dem Trinken.
Ich dachte gerade dem bei den Frauen.
Auch.
So viele Bilder heute, Linda.
Das ist auch schon das Letzte.
Ach, schade.
Vielleicht kannst du ja mal sagen, wie du das Bild findest oder wie du die beiden zusammen so einschätzt.
Ist das seine neue Freundin?
Ja, das ist Mary.
Also entweder sieht er einfach sehr alt aus auf dem Foto oder sie sehr jung und einfach der Altersunterschied ist einfach deutlich zu sehen.
Ja, es gibt schon deutlichen Altersunterschied.
Okay. Ja, aber ansonsten lächeln ja beide auch in die Kamera. Also so unglücklich scheinen beide nicht zu sein. Oder man täuscht sich. Oder ich täusche mich. Ja.
Aber du würdest sagen, sie wirken eigentlich glücklich.
Recht zufrieden miteinander. Ja. So würde ich das so betiteln. Ja.
Leider muss man auch sagen, dass Mary dem Alkohol auch nicht wirklich abgetan war. Und du siehst ja auch auf dem Bild, dass beide ein Glas Bier vor sich stehen haben. Und tatsächlich war es auch so, dass sie sehr verliebt ineinander waren. Oder auf jeden Fall Christy sehr verliebt in sie war. Dann im Oktober 1972 heiraten die beiden. Leider werden sie aber nicht mal 10 Jahre miteinander haben. Und im Alter von 49 Jahren stirbt Christy. Er erstickt beim Abendessen. Hast du vielleicht eine Idee, wie es dazu kam?
Ich soll jetzt sagen, wie er erstickt ist. An was für Essen?
Nee, aber warum?
Ach so, warum? Weil er sich verschluckt hat? Der Heimlichgriff hat nicht funktioniert.
Zum Beispiel.
Warum vorsätzlich? Er wurde umgebracht.
Er wurde umgebracht. Das ist so deine Theorie.
Ich würde jetzt einfach mal ganz ins Schwarze hoffentlich, habe ich hoffentlich getroffen.
Mhm. Also du würdest schon sagen, dass er, wenn er erstickt, dann war es Vorsatz. Dass er absichtlich erstickt wurde.
Okay, also ja, ich denke, er wurde vorsätzlich umgebracht.
Mhm. Warum? Weil es ein True Crime Podcast ist.
Richtig, genau. Ja. Irgendwer muss ja.
Aber jetzt so an dem, was ich dir bisher erzählt habe, denkst du, irgendwer würde da besonders herausstechen als...
Mörder?
Ja.
Oder Mörderin? Seine Schwester.
Oh!
Oha.
Oha.
Anne. Ich weiß aber nicht warum, aber das Gefühl habe ich gerade.
Krass. Schauen wir mal weiter.
Aufregend.
Von außen wirkte die Hochzeit mit Mary vielleicht wie eine glückliche Fügung. Quasi ein Weg, um Christys Isolation und Einsamkeit ein bisschen zu beenden. Doch in der Beziehung sah das Ganze leider nicht ganz so rosig aus.
Also war es seine Frau, die ihn umgebracht hat?
Mary werden Affären nachgesagt und der Missbrauch von Alkohol und verschreibungspflichtigen Medikamenten. In den Medien wird sie als Prostituierte und mittellos bezeichnet. Und auch ihre Sexualität wird häufig thematisiert. Manche Zeitungen betiteln sie als Lesbe, weil sie sowohl mit Männern als auch mit Frauen Beziehungen führte. Und ich finde, da merkt man sehr, sehr doll die Zeit raus, in der das Ganze spielt. Wenn du das jetzt liest, denkst du nur so.
Ja, jetzt ja, würde das heute.
Und?
Heutzutage würde das auch niemand mehr schreiben direkt.
Ja, das ist halt auch völlig egal, dass sie vorher Beziehungen mit Frauen und mit Männern hatten. Und wenn, dann ist das halt vielleicht eher bisexuell.
Ja.
Und das, so wie das eben in den Zeitungen dann betitelt wird, das halt absichtlich quasi negativ darzustellen.
Ja, es wäre kein Skandal. Vielleicht so, wie es zu dem Zeitpunkt war.
Genau. Ein Bruder von Christy berichtete außerdem davon, dass Mary nur selten Christys Liebe erwiderte. Sie ließ ihn oft allein zurück und reiste nach London. 1976 erscheint ein weiteres Buch von Christy, Wild Grow the Lilies. Und das ist sein letztes veröffentlichtes Werk. Als Mary mit Christy 1980 nach England zieht, wird sein Leben immer einsamer und er fühlt sich immer mehr isoliert. Eigentlich hatte er sich ja genau das Gegenteil von seiner Ehe erhofft. Und seine Familie dachte sogar teilweise, er wäre verschwunden. Sie warfen Mary vor, dass sie ihn absichtlich von ihm fernhalten wollte. Und nach seinem Tod werden an Christys Körper Blutergüsse gefunden, die darauf hinweisen, dass er misshandelt wurde.
Also doch, Mary. Also jetzt denke ich tatsächlich, dass seine Frau ihn umgebracht hat.
Wir sind quasi in der Aufarbeitung eben dann auch ein paar Themen und Fragen aufgekommen. Wenn man jetzt eben davon ausgeht, dass Mary schuld wäre. Also man muss ja auch wirklich sagen, dass diese Spastiken oder Lähmung und so weiter auch wirklich ihn eben dabei nicht gerade unterstützen, dass er essen kann wie ein Mensch, der das eben nicht hat.
Ja.
Und dass er da vermutlich viel Unterstützung auch gebraucht hat in seinem täglichen Leben. Und da habe ich mich einerseits gefragt, inwiefern man dann als Ehepartnerin dazu verpflichtet ist, sich um die andere Person zu kümmern. Also jetzt spezifisch bei so pflegerischen oder medizinischen Sachen. Weil Christy war ja ganz klar darauf angewiesen. Und bei Menschen ohne Behinderung oder schweren Erkrankungen stellt sich die Frage ja vielleicht auch nicht so konkret. Aber wenn wir jetzt annehmen, sie war gar nicht da, als er sich verschluckte, wie konnte er dann überhaupt essen oder sich Essen zubereiten und das dann essen? Also es wäre für ihn alleine ja nicht, wahrscheinlich gar nicht möglich gewesen. Und so oder so klingt es eben nach unterlassener Hilfeleistung.
Mhm.
Und das wäre ja auf jeden Fall auch strafbar.
Ja, vor allem, wenn sie medizinischen oder pflegerischen Hintergrund hat, dann...
Dann nochmal mehr, ja.
Dann ist ja sowieso die Frage, was sie getan hat oder halt auch unterlassen hat.
Ja.
Als Laie weißt du vielleicht gerade mal noch so, wie eine stabile Seitenlage funktioniert. Oder dass du einen Rettungswagen rufen musst.
Ich weiß aber auch nicht, wie das in den 80ern war.
Ja, das wollte ich jetzt gerade noch hinzufügen.
In England.
Das ist über, also ja.
Ja, das ist auch ein bisschen die Schwierigkeit, sag ich mal, da mehr drüber hinaus rauszufinden. Es gibt nämlich noch ein weiteres Thema, mit dem ich mich dann ein bisschen beschäftigt habe, und zwar generell die Hochzeit von den beiden. Ich habe keine genauen Daten über Großbritannien in den 80ern gefunden, aber in Deutschland ist es auf jeden Fall so, dass die Einwilligungsfähigkeit gegeben sein muss, damit man eine Ehe schließen darf. Und durch psychische Erkrankungen, geistige Behinderung oder Drogenkonsum kann diese halt eingeschränkt sein. Damit will ich nicht sagen, dass Christy nicht einwilligungsfähig gewesen wäre oder Menschen mit Behinderung nicht heiraten können sollten. Aber sie hat ihn ja zum Beispiel auch einfach mitgenommen in ein anderes Land. Also sie sind ja von Irland nach Großbritannien gezogen. Und dadurch, dass er sich ja im Prinzip nicht selbst fortbewegen kann, so richtig, hätte er da auch nicht viel Mitspracherecht gehabt.
Uff, ja. Aber er konnte sich ja äußern. Sein Sprachvermögen war ja da.
Ja, es gibt ein Interview, das man sich auf YouTube zum Beispiel auch anschauen kann. Dieses Interview von dem Bild, das ich dir gezeigt habe. Und das kann natürlich auch ein bisschen am irischen
Akzent
liegen, aber... Er spricht nicht so frei wie wir beide zum Beispiel.
Okay.
Ja. Was ich aber auf jeden Fall rausgefunden habe bei der Recherche über Großbritannien, dass sie sich inzwischen auch sehr bemühen, was Teilhabe und Inklusion betrifft. Und da gibt es auch viel Förderung. Durch den Brexit gab es dann auch einige Befürchtungen, welche Auswirkungen das auf das Leben von Menschen mit Behinderung in der EU haben wird. Vor allem, was die Barrierefreiheit betrifft. Und zum Beispiel gibt es auch in keinem anderen Land als in Großbritannien mehr Blindenführhunde.
Wow.
Ja, und die, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Blindenführhundeschule, es sind scheinbar auch sehr renommiert in der EU.
Mhm.
Ja.
Cool.
Ja.
Also irgendwie auch positiver Fakt.
Sehr
positiv.
Dass Großbritannien vergleichsweise fortschrittlich ist, liegt auch unter anderem an Protesten von AktivistInnen in den 90er Jahren. Die ketteten sich an Linienbusse, blockierten Straßen. Und 5 Jahre später trat dann ein umfassendes Antidiskriminierungsgesetz in Kraft. Außerdem wurden dann öffentliche und private Einrichtungen zur Barrierefreiheit verpflichtet.
Sehr gut.
Ja, richtig gut. Ich habe allerdings auch öfter von Fällen gelesen, in denen Eltern ihre Kinder mit Behinderung zwangsverheiratet haben. Und an sich ist ja eine Zwangsehe schon was Schreckliches. Zwischen 2011 und 2012, also kein langer Zeitraum, wurden 114 Hochzeiten bekannt, bei denen Menschen mit schweren Behinderungen verheiratet wurden, die nicht die Möglichkeit hatten, diese Hochzeit zuzustimmen oder sie abzulehnen. Und eine Anwältin sagte dazu, häufig wollen die Eltern einfach nur einen Pfleger oder eine Pflegerin für ihr behindertes Kind organisieren, weil sie sich nicht imstande fühlten, weiterhin selbst die Pflege zu übernehmen oder sie Sorgen machten, was passiert, wenn sie nicht mehr am Leben sind. Mit der Hochzeit wird dann auch manchmal das Problem mit der Aufenthaltserlaubnis umgangen.
Ja, und vor allem, dass man weiß, dass die Tochter oder der Sohn eine Partner oder eine Partnerin oder einen Partner hat, der sich um sie dann kümmert.
Ja, bei der Zwangsehe ist halt allerdings auch so, dass meistens beide nicht wirklich viel Mitspracherecht haben.
Mhm.
Und das heißt dann, dass die EhepartnerInnen ohne Behinderung das vorher oft gar nicht wissen.
Ja.
Aneinander so rein.
geheiratet werden.
Ja, im Prinzip dann gezwungen sind.
Ja.
Das finde ich schon
schlecht.
Schon richtig krass.
Krass, ja.
Ein paar Jahre später wird das Leben von Christy Brown verfilmt. Und in dem Film gibt es ein Happy End. Da wird nämlich gezeigt, wie die beiden ihre Hochzeit ankündigen. Aber im wahren Leben war es eben wahrscheinlich gar nicht so rosig und hat das gar nicht so stattgefunden. Der Film hat 1990 sogar 2 Academy Awards gewonnen. Und einige Jahre später, circa 26 Jahre nach dem Tod von Christy, erscheint nochmal eine Biografie über sein Leben, bei dem die Autorin viele Interviews mit Christys Freundinnen und Familie führt. Sie arbeitet dann nochmal vieles auf, eben auch explizit Themen, die in dem Film vielleicht nicht bewusst oder eben doch bewusst gar nicht oder anders dargestellt wurden.
Wurde aufgeklärt, weswegen er gestorben ist?
Nee.
Also es wurde auch gar nicht ermittelt beispielsweise, ob das wirklich unterlassene Hilfeleistung von seiner Frau war.
Genau, also vor allem die Geschwister von Christy haben in dieser zweiten Biografie viel darüber gesprochen.
Mhm.
Auch über Mary. Und da kam das, sag ich mal, erst so richtig raus nochmal, diese Anschuldigungen, sag ich mal. Aber es ist nicht hundertprozentig bestätigt. Und ich habe über sie sonst auch nicht viel gefunden, außer eben ein paar oder einige Zeitschriften, Zeitungsartikel, die sie eben, ich sag mal, fast sogar beleidigen und beschuldigen.
Aber und das ist auch nicht fair.
Ja, also die Frage, klar, es wurden eben Blutergüsse gefunden, mit der Vermutung, dass sie ihn eben misshandelt hat.
Mhm.
Aber bewiesen werden konnte das nicht.
Also wurde auch gar kein Verfahren dann gegen sie eingeleitet?
Nichts.
Ist auch fragwürdig.
Mhm.
Das hätte ich mir jetzt irgendwie gewünscht, weil das ja doch jetzt wieder ein unbefriedigendes Ergebnis ist.
Ja.
Linda, wie bei deinem letzten Mal.
Entschuldigung.
Nein, ist überhaupt kein Problem.
Ich auch nicht gedacht, dass ich so ein Fable scheinbar habe für Cold Cases. Weil wenn ich mir die anhören muss, denke ich mir auch immer so, ach nö.
Ach nö.
Aber an so sich, ganz interessant darüber zu recherchieren.
Ja, an sich ist es ja auch kein Cold Case, weil es wurde ja nie ermittelt.
Ja.
Deswegen ist es ja eine Erzählung, aber ich habe mich tatsächlich gerade gefragt, ob sie nicht von Journalisten oder Journalistinnen ausgefragt wurde. Weil er ja doch wohl sehr bekannt war, weil er ja doch eine große Leserschaft auch anscheinend hatte.
Ja.
Ich kenne ihn jetzt vorher noch nicht oder habe noch nie von ihm gehört.
Mhm.
Oder ich habe es und ich habe es gerade nicht auf dem Schirm. Deswegen wundert es mich, dass tatsächlich Journalismus oder da niemand sie interviewt hat.
Mhm. Man kann sich den Film auch noch angucken.
Ja.
Und dann auch ein bisschen sehen, wie Christy gelebt hat, wie er gearbeitet hat, sich bewegt hat. Aber man muss auch sagen, im Vergleich zu der Geschichte, wie ich sie jetzt erzählt habe, ist der Film schon sehr anders und ich glaube auch sehr viel fiktiver. Da wird zum Beispiel eben auch viel die Geschichte mit Mary gezeigt, aber auch mit, ich habe ja vorhin von der Sozialarbeiterin erzählt und dem Arzt. Und im Film ist das quasi eine Ärztin.
Ach, sind zwei Personen eine?
Ja, aber es wird sein Alkoholkonsum wird auf jeden Fall dargestellt und auch, wie das Leben der Familie war, in welchen Verhältnissen sie ungefähr aufgewachsen sind und wie der Vater so mit ihnen umgegangen ist. Aber ja, ich habe zum Beispiel auch gelesen, dass der Schauspieler, der ihn gespielt hat, hat die Familie auch mal getroffen tatsächlich, also die noch gelebt hat. Und er wollte eben so tief in diese Rolle einsteigen, dass er nicht rausgekommen ist, sag ich mal. Also, dass er sich weiter, wie er Christy imitiert, verhalten hat, obwohl die Familie von ihm dann da war.
Das ist auch straight.
Also, ja.
Also, ich weiß, dass man, wenn man eine Rolle übernimmt, habe ich auch schon häufiger gehört, dass man sich da richtig da reinversetzen soll, auch als Schauspieler, als Schauspielerin. Aber das ist irgendwie auch ein stranges Gefühl, dass er dann, obwohl die Familie dabei war, das kann ja auch alte Wunden aufreißen und vor allem Traumata wecken oder sonstige Gefühle auslösen. Aber nochmal zu der Familie, gab es da niemanden, also vor allem denke ich jetzt an die Schwester, mit der er so guten Kontakt hatte oder auch sich so wohl gefühlt hat mit ihr. Hatte sie nie das Bedürfnis zu wissen, was an dem Tag, an dem Abend passiert ist, als ihr Bruder gestorben ist?
Nee.
Es wurde einfach so hingenommen.
Ich glaube, ja.
Ich Ich finde das
also
wirklich
ich meine, verrückt. Diese Anschuldigungen, wie gesagt, die kamen erst ein bisschen später und auch nochmal in dieser Biografie so ein bisschen raus.
Mhm.
Aber ich meine, sie haben ihr ja vorher auch schon viel vorgeworfen gehabt, dass sie direkt mit seinem Tod in Zusammenhang steht. Ich meine, im Prinzip ist es ja, wenn dann so eine indirekte Schuld, dadurch, dass sie ihn halt eben vernachlässigt hat, nicht da war, auf Partys gegangen ist oder so.
Ich möchte sie auch gar nicht als schwarzes Schaf oder so darstellen. Mhm. Das ist überhaupt nicht mein Ziel jetzt. Es ist halt wirklich nur die einzige Frage, die mich gerade brennend interessiert, ist, warum nicht ermittelt wurde in diesem Fall. Mhm. Oder
vielleicht liegt das auch daran, dass er eben ein Mensch mit Behinderung war.
Ja, kann ich habe das tatsächlich ein bisschen verdrängt.
Ja.
Ich wollte es nicht aussprechen. Es wäre natürlich jetzt noch umso schlimmer, dass es an diesem Grund lag.
Was hat eben gesagt, ja. Der hatte eben Schwierigkeiten beim Essen, dann ist er eben erstickt.
Ja, dass man deswegen gar nicht ermittelt hat.
Ja, ja. Das ist...
Da können wir uns alle jetzt mal eine Meinung bilden.
Wir uns alle noch mal ein bisschen Gedanken drüber machen, uns den Film angucken oder vielleicht auch das Buch lesen. Also es gibt wirklich einiges, das man von ihm noch lesen kann und sich anschauen kann. Wir verlinken da natürlich noch mal vieles, Bilder, das Interview in unserer Instagram-Story. Und ihr könnt euch das dann im Highlight jederzeit noch mal angucken.
Genau.
Noch kurz zu Christy und warum man seinen Namen vielleicht auch kennen könnte. Es sind in Deutschland zum Beispiel 3 Schulen nach ihm benannt.
Wo sind die?
2 Schulen sind in Nordrhein-Westfalen und eine ist in Baden-Württemberg.
Okay,
ja.
Gut.
Also Herten kenne ich nicht den Ort, aber Duisburg und Villingen, Spenningen könnte man kennen.
Duisburg. Ja, also vielen Dank, Linda, dass du uns mit reingenommen hast in die Geschichte von Christy und in sein Leben. Ich hoffe, ihr schaut einfach mal in unser Instagram-Highlight rein und schaut euch die verlinkten Sachen an und hoffen, dass ihr euch auch noch da ein paar interessante Fakten mit reinnehmen könnt.
Mhm.
Mit rausnehmen könnt.
Mit rein und rausnehmen.
Richtig.
Ja.
Hast du noch abschließende Worte, Linda?
Ja, ich habe mir viel Gedanken gemacht bei dem Fall. Ich fand seine Lebensgeschichte super interessant. Und auch wenn jetzt, sage ich mal, der Crime-Anteil jetzt nicht super groß ist, gibt es trotzdem super viel, worüber man sprechen sollte, was sein Leben oder auch generell das Leben von Menschen mit Behinderungen betrifft. Und deswegen...
Ja, vor allem in dieser Zeit. Heutzutage ist noch nicht alles gut, das will ich nicht sagen, aber ich glaube, zu diesem Zeitpunkt gab es noch so viele Baustellen und noch so viele Vorurteile. Klar gibt es die heutzutage auch noch, aber ich kann mir vorstellen, zu dieser Zeit war es noch viel, viel schlimmer.
Mhm.
Vor allem ja über diese Mitte des 20. Jahrhunderts. Wissen wir ja alle, was da passiert ist.
Ja.
Da wollen wir jetzt nicht drüber sprechen.
Mhm.
Aber weil es ja auch in dieser Zeit mitspielt.
Ja, wenn man das so ein bisschen auf die heutige Zeit auch überträgt, was wir jetzt besprochen und was ihr gehört habt, dann würde ich gerne noch mitgeben, dass ihr auf euch achtet, auf eure Umgebung achtet, auf eure Umwelt und vielleicht auch mal ein bisschen mehr mit Inklusion beschäftigt und was das eigentlich ist. Es gibt viele Projekte, die sich als inklusiv beschreiben und bei denen ich sagen würde... Es ist vielleicht nicht unbedingt. Deswegen informiert euch, setzt euch nochmal genauer damit auseinander und versucht, eure Häuser barrierefrei zu gestalten.
Danke für deine abschließenden Worte, Linda.
Ja.
Und danke, dass ihr diesen Fall mit angehört habt und dass ihr diesen Podcast unterstützt mit eurem Like und vor allem, dass ihr uns auch auf Instagram folgt. Wir heißen dort Pflegefachmut und freuen uns, mit euch dort auch in Kontakt zu treten.
Genau, das heißt, wenn ihr Fragen habt zum Fall oder weitere Infos wollt, dann könnt ihr uns da einfach eine DM schreiben und wir antworten dann ASAP.
Also dann, ihr Lieben.
Macht's gut. Nächstes Mal ist Clara wieder dran. Wir hören uns am 19. April wieder. Jeden dritten Freitag im Monat gibt's eine neue Folge Pflegefachmord.
Auf Wiederhören.
Auf Wiederhören.